Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Sofa und die Steuer. Ich sitze wie immer mit meiner Mutter, die Steuerberaterin ist, auf dem Sofa und heute möchten wir uns zwei spannenden Themen widmen. Und zwar zwei Mythen der Einkommensteuer.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In meiner Berufserfahrung habe ich festgestellt, dass es zwei Mythen gibt. Das erste Mythos: Meine Lohnsteuerklasse bestimmt die Steuerhöhe. Das zweite Mythos: Wenn ich heirate, spare ich Geld. Caroline, magst du einmal erklären, was du bislang zum Thema Lohnsteuer mitgenommen hast?
Ja, ich habe das Gefühl, dass bei der Lohnsteuer sowieso sehr viele verzwickte und verkehrte Annahmen herrschen bei vielen Menschen. Und ich fühle mich dabei auch ertappt, muss ich sagen. Bevor wir gesprochen haben, hatte ich auch noch so ein paar verzerrte Annahmen. Und zwar ganz generell, die Lohnsteuer bezeichnet eine bestimmte Zahlungsweise der Einkommensteuer. Ein kurzer Recap: Die Einkommensteuer ist die Steuer, die auf mein Jahreseinkommen gezahlt werden muss. Und man kann sagen, je höher mein Einkommen ist, also je mehr Geld ich pro Jahr mache, desto mehr Einkommensteuer muss ich zahlen. Dann das zweite ist, es gibt persönliche Umstände und Leistungsmerkmale, wie beispielsweise Krankheiten, Familienstand und so weiter, die die Höhe meines zu versteuernden Jahreseinkommens bestimmen. Das heißt, eventuell habe ich im Jahr ein Einkommen von 60.000, da ich aber so hohe Krankheitskosten habe, muss ich nur 50.000 Euro davon versteuern. Jetzt wieder zurück zu den Lohnsteuerabzügen. Das ist ganz gezielt bei allen Angestellten der Fall. Das heißt, wenn ich nicht selbstständig bin und ein Gehalt bekomme pro Monat, dann zahle ich nicht am Ende des Jahres meine Einkommensteuer, sondern pro Monat wird ein bestimmter Anteil meines Gehalts von meiner Arbeitgeberin an das Finanzamt überwiesen. Das ist eine Art Vorauszahlung. Und das Schöne ist auch, dass für mich als Angestellte ich überhaupt gar keinen Aufwand habe, weil das die Arbeitgeberin für mich macht. Das seht ihr auch auf euren Gehaltsnachweisen. Da steht dann immer Lohnsteuerabzug. Und damit jetzt diese Differenz am Jahresende möglichst gering ist und das Finanzamt dann nicht einen Riesenbatzen Geld an euch zurücksenden muss oder ihr noch einen Riesenbatzen Geld nachträglich überweisen müsst, gibt es die Lohnsteuerklassen. Mama, magst du einmal ein wenig mehr zu diesen Lohnsteuerklassen nun erzählen?
Es gibt 6 Lohnsteuerklassen. Und diese 6 Lohnsteuerklassen bilden 3 ganz wichtige, eklatante Merkmale ab. Wir haben die Steuerklasse 1 für die ledige Person. Jetzt kommt das erste Merkmal in der Steuerklasse 2. Die wird für Alleinerziehende angewandt. Da sind schon bestimmte Freibeträge mit eingerechnet. Das heißt, die Alleinerziehende, der Alleinerziehende zahlt ein bisschen weniger Lohnsteuer voraus. Dann kommt die Kombination 3-5 und Steuerklasse 4-4. An dem Wort Kombination merkt ihr schon, dass hier das Merkmal Familienstand mit einfließt. Diese Kombinationen gelten für Verheiratete. Das letzte Merkmal, was ein Arbeitgeber bei seinem Lohnsteuerabzug berücksichtigen kann und muss, ist die Lohnsteuerklasse 6. Hier wird bestimmt, dass es sich um ein zweites Arbeitsverhältnis handelt. Der Arbeitgeber muss hier einen vergleichsweise höheren Steuersatz zugrunde legen, weil davon auszugehen ist, dass auch im ersten Arbeitsverhältnis schon Geld verdient wird.
Das heißt, letztendlich sind die Lohnsteuerklassen nur ein Hilfsmittel, damit die Vorauszahlung möglichst passend ist.
Genau so ist es. Wenn ich keine weiteren Besonderheiten mehr habe, dann wäre der Lohnsteuerabzug genau in der richtigen Höhe, wie dann auch die Jahressteuerbelastung ist.
Das heißt, viele Menschen, die angestellt sind, machen deswegen auch gar keine Einkommensteuererklärung am Ende des Jahres, weil sie schon denken, oh, wird schon ungefähr passen mit meiner Vorauszahlung, die paar hundert Euro, die ich eventuell nachzahlen müsste oder hinzuverdienen würde, spare ich mir einfach.
Ich sag mal, im Steuerrecht heißt es ja, es kommt drauf an, so einfach ist es jetzt nicht. Wenn ich in Steuerklasse 4-4 bin zum Beispiel, brauche ich per Gesetz keine Einkommensteuererklärung zu machen. Ich kann es so bei diesem Lohnsteuerabzug belassen. Bin ich aber in der Steuerklasse 3-5, schreibt der Gesetzgeber sogar vor, dass ich eine Einkommensteuererklärung abgeben muss, weil es sein könnte, dass ich zu wenig vorausbezahlt habe, wenn zum Beispiel ein sehr hohes Einkommen der Steuerklasse 3 vorliegt. Aber insgesamt heißt es, dass nicht alle Steuerbürger eine Steuererklärung machen müssen, weil der Lohnsteuerabzug schon ziemlich genau die richtige Steuerlast trifft, wenn keine weiteren Merkmale vorliegen.
Trotzdem muss man ja sagen, dieser generelle Mythos, dass die Lohnsteuerklasse bestimmt, wie viel Einkommensteuer ich zahle, ja falsch. Sieht man auch ganz schön an dem Beispiel. Meine Freundin Sina ist Studentin und arbeitet immer nur in den Semesterferien 3 Monate, kriegt da dann immer 4.000 Euro pro Monat, hat also insgesamt pro Jahr 12.000 Euro Einkommen. In diesen 3 Monaten, wo sie arbeitet, zahlt ihre Arbeitgeberin auch entsprechend viel Lohnsteuerabzug schon voraus. Das heißt, da hat sie ein relativ wenig Netto, würde ich mal sagen. Trotzdem ist das ja nicht der Betrag, den sie dann in dem Jahr zahlen muss an Einkommensteuer, sondern am Ende des Jahres macht sie eine Einkommensteuererklärung. Das Finanzamt sieht, oh, 12.000 Euro Jahreseinkommen, gar nicht so viel. Und sie kriegt dann am Ende des Jahres immer richtig ordentlich Geld zurück.
Genauso ist es. Und das ist auch, wenn ich eine falsche Steuerklasse hätte, aus irgendeinem Grund mein Arbeitgeber eine falsche Steuerklasse zugrunde legen würde, spielt das keine Rolle, weil ich dieses am Jahresende mit meiner Einkommensteuererklärung richtigstellen kann.
Super, ich hoffe, wir konnten diesen ersten Mythos für euch schon ein wenig auseinandernehmen. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal Mythos Nummer 2.
Ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Mythos. Wenn ich heirate, spare ich Geld.
Vor einigen Wochen hat meine Freundin Erika einen Heiratsantrag bekommen von ihrem Freund Tobias. Und Tobias hatte sie gefragt, Erika, möchtest du mit mir gemeinsam Steuerklasse 1 verlassen? Und ich finde, das war so eine schöne Geschichte, weil es so schön darstellt, dass sein Hauptgrund für diesen Heiratsantrag der Gedanke war, wenn wir verheiratet sind, müssen wir weniger Steuern zahlen. Mama, wie ist das denn?
Um es vorwegzunehmen, da liegt Tobias falsch. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben ja die Grundtabelle für Ledige und die Splitting-Tabelle für Verheiratete. Die Grundidee der Splitting-Tabelle ist historisch bedingt. Es sollte unterstützt werden, dass eine Person eine zweite Person unterhält und damit sollte der Steuerabzug geringer sein, weil es müssen ja zwei Personen davon leben. Wenn Erika nun mit der Grundtabelle bei einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 bei 17% Steuer liegt und Tobias ebenfalls mit 30.000 Euro Einkommen auch bei 17% Steuern liegt, passiert Folgendes bei der Heirat. Beide Einkommen werden zusammenaddiert. Wir haben jetzt ein gemeinsames zu versteuerndes Einkommen von 60.000 Euro. Die Splitting-Tabelle macht jetzt Folgendes. Sie halbiert dieses Einkommen bei zwei Personen und schaut sich den Steuersatz von der Hälfte an. Und der Steuersatz bei der Hälfte von 60.000, nämlich bei 30.000, ist wieder 17%. Das heißt, Erika und Tobias zahlen jetzt jeder 17% Steuern und wenn sie verheiratet sind, zahlen sie auf das gemeinsame zu versteuernde Einkommen auch 17% Steuern.
Das heißt, sie würden dann, weil sie verheiratet sind, zwar in Steuerklasse 4 fallen, als Verheiratete. Da sie aber gleich viel verdienen, macht das aus steuerlicher Sicht überhaupt keinen Unterschied.
Ja, hier kann man auch schön dran erklären, was der Unterschied zwischen der Steuerklasse 4-4, hier Erika und Tobias, und im Vergleich dazu die Steuerklasse 3-5 die Kombination ausmacht. Wenn wir jetzt so ein Beispiel mal aus meiner Generation wählen, nehmen wir Gertrude und Wilhelm. Es war ja sehr häufig üblich, dass die Frau zwar viel gearbeitet hat in der Kindererziehung und im Haushalt, dieses aber kostenlos tat, während Wilhelm gearbeitet hat und in unserem Beispiel jetzt die 60.000 Euro zu versteuerndes Einkommen mit nach Hause gebracht hat. Wäre Wilhelm in der Grundtabelle, läge er bei einem Steuersatz von 27%. Da er aber mit Gertrude verheiratet ist, werden diese 60.000 Euro geteilt und ich nehme den Steuersatz, der bei 30.000 Euro zugrunde gelegt wird, die 17% auf die 60.000 Euro, die Wilhelm mit nach Hause gebracht hat. Sodass es ganz klar ist, wenn einer viel mit nach Hause bringt und der andere wenig oder gar nichts zu dem monetären Haushaltseinkommen beiträgt, dann lohnt sich die Splitting-Tabelle. Gertrude und Wilhelm ist also anzuraten, dass sie die Steuerklassenkombination 3-5 wählen.
Das klingt jetzt aus meiner Wahrnehmung so, dass die aktuellen Gesetze ein wenig alte Rollenbilder aufrechterhalten oder es zumindest fördern, dass eine Person Vollzeit arbeiten geht und die andere Person auf die Karriere verzichtet.
Ja, genau das ist so.
Was wäre denn eine Alternative dafür? Weil ich persönlich finde das total schrecklich, dass das Gesetz noch so ist, wie es ist. Ich würde mir eher ein Gesetz wünschen, das es fördert, dass beide Ehepartnerinnen oder Ehepartner sich diese Haushaltsaufgaben teilen.
Ich denke auch, dass das kommen wird. Das ist ja, wie ich schon erzählt habe, historisch bedingt. Und unsere Generation wird ja auch irgendwann nicht mehr sein. Spätestens dann wird sich das auch ändern. Ich persönlich fände es viel besser, wenn wir das Kind als Maßstab nehmen, ob eine Grund- oder Splitting-Tabelle angewandt wird. Dann spielt es keine Rolle, ob ich ein verheiratetes oder ein unverheiratetes Paar bin, sondern es spielt eine Rolle, ob ich ein Kind habe und dadurch meine Steuerlast reduzieren kann.
Das fände ich auch deutlich besser. Und ich wundere mich, dass überhaupt dieses veraltete Gesetzesmodell noch existiert.
Ja, das liegt daran, dass die Wählerschaft aus meiner Generation und älter ist und sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann. Es wäre ja auch jetzt fraglich, ob es richtig wäre, dass Wilhelm auf einmal deutlich mehr Steuern zahlen muss, weil Gertrude ja jetzt keine Chance mehr hat, wieder arbeiten zu gehen. Von daher wäre das auch ungerecht. Man könnte aber vielleicht ab bestimmten Jahrgängen die Steuertabellen verändern.
Fände ich auf jeden Fall gut. Aber wir halten trotzdem mal fest, für die ganzen jüngeren Generationen oder auch für die Leute, wo beide arbeiten gehen und wo beide ein ähnliches Einkommen verdienen, da lohnt sich eine Heirat als steuerlicher Vorteil im Hinblick auf die Einkommensteuer nicht. Ich habe aber mal gehört, dass es sich vielleicht in der Erbschaftssteuer irgendwie bemerkbar macht.
Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da ist es natürlich so, dass man unter Ehegatten sich sehr viel mehr vererben darf wie unter Lebensgefährten. Hier gibt es andere Freibeträge, sodass sich hier eine Heirat sehr wohl lohnen kann.
Erika hat vielleicht das große Geld gemacht, hat eine 500.000 auf dem Konto, will, dass der allermeiste Teil davon an Tobias übergeht. Jetzt hat sie einen tragischen Unfall und würde dieses Geld jetzt vererben. Dann müsste Tobias dann Batzen von Erbschaftssteuer drauf zahlen, richtig?
Ja, das ist richtig.
Wie viel denn ungefähr?
Er hat einen Freibetrag von 20.000 und auf den Rest müsste er 30% Erbschaftssteuer zahlen.
Wenn die jetzt aber schon verheiratet wären, wie sähe das dann aus?
Dann kommt es erstmal auf den Güterstand an. Wenn eine Gütertrennung vorliegt, dann ist es wieder anders, als wenn eine Zugewinngemeinschaft vorliegt. Wenn beide diesen Batzen Geld innerhalb der Ehe gemacht haben, dann wäre es so, dass dem Tobias von vornherein schon die Hälfte gehört. Dann würde er quasi nur noch die andere Hälfte erben. Und darauf gibt es dann auch noch Freibeträge, sodass insgesamt keine Erbschaftssteuer anfallen würde.
Jetzt hoffen wir natürlich, dass Erika ein langes und gesundes Leben hat und sowas nicht passiert. Aber das heißt, aus der Erbschaftssteuersicht würde es tatsächlich Sinn machen, die Ehe oder die Hochzeit zu versieren oder anzuversieren.
Ja, auf jeden Fall macht das erbschaftsteuerlich Sinn. Ich betone aber immer, erstens, man muss dafür Vermögen da sein. Und das andere ist, man geht mit einer Ehe ja auch andere Verpflichtungen ein. Eine Ehe sollte niemals aus monetären Gründen geschlossen werden. Das kann ein nettes Add-on sein, aber grundsätzlich sollte eine Ehe geschlossen werden aus der bedingungslosen Hingabe der beiden.
Jetzt werden wir ein bisschen kitschig.
Genau.
Aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Natürlich hat eine Ehe im Optimalfall andere Beweggründe, aber einfach nur so, weil wir über Steuern sprechen, Einkommensteuertechnisch macht es keinen Sinn, erbschaftssteuertechnisch durchaus vernünftig.
Ja, vielleicht sollten wir in dem nächsten Podcast mal die Erbschaftssteuer ansprechen.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann vielen lieben Dank, Mama, dass wir diese beiden Mythen aufdecken konnten. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt und hoffe, dass ihr mitgenommen habt. Erstens, Lohnsteuerklassen sind nur eine Vorauszahlung und sagen noch nichts über eure letztendliche Einkommensteuerhöhe aus. Und der zweite Mythos, wenn ihr ähnlich viel verdient oder wenn ihr einfach beide verdient, sagen wir es mal so, dann bringt Ehe keine Einkommensteuervorteile.
Das hast du toll zusammengefasst. Und bis zum nächsten Mal.